viel mehr Dinge ein, die im Alten Testament stehen, und finde ich es richtig spannend. Ich habe hier mal als Beispiel die Genesis, das erste Buch Mose, aufgeschrieben. Wenn man von der Abrahams Geschichte anfängt und dann bis zum Kapitel 50 liest, scheint manches so ein bisschen unzusammenhängend. Aber es beantwortet dieser riesige Abschnitt zwei Fragen. Wie geht Gott mit seiner Verheißung an Abraham um? Und man kann diese Verheißung, dass aus ihm ein großes Volk werden soll, Kapitel für Kapitel verfolgen bis zum Ende. Und das Gleiche kann man mit der sogenannten Landverheißung tun. Denn ihm ist ja verheißen worden, dieses Land, auf dem er steht, zu bekommen als Geschenk Gottes. Wenn man das einmal gesehen hat, dann sieht man, ach, hier geht dieser Erzählfaden weiter. Dann geht's wieder zur Nachkommensweissagung, dann wieder zur Landverheißung. Und dann schließt sich einem das auf. Ich konnte mir hinterher das ganze erste Buch Mose so erzählen, weil ich diese Fäden hatte und kam immer ein Stück weiter. Ich kann so etwas nur raten. Seit der Urgeschichte, seit der Geschichte vom Paradies, hat das Alte Testament eine wesentliche Botschaft. Wie kommen Gott und Mensch wieder zusammen? Das Paradies zeigt uns, oder der Verlust des Paradieses zeigt uns einen tiefen Riss zwischen Gott und Mensch. Und vieles, was wir dann im Alten Testament lesen, hat die Antwort auf diese Frage. Etwa der ganze Tempelkult, weil es einmal heißt, hier will ich mit euch zusammenkommen. Das Ringen Gottes um sein Volk. Und damit das geschieht, braucht das Volk Israel Mittler, Menschen, die ihnen das vermitteln. Und das ist mein Thema. Es gibt auch andere Bezüge, es gibt auch andere Weissagungen, messianische Weissagungen, die sich im Neuen Testament erfüllen. Aber die Hauptsache, finde ich, findet man in diesen drei großen Mittlergestalten des Alten Testaments, nämlich Jesus ist König, Priester und Prophet. Hier sind die drei Mittlerämter noch einmal aufgezeichnet. Der König hat einen Vorläufer, das ist der Richter. Er ist sozusagen ein König auf Zeit, manchmal auch nur auf einen begrenzten Stamm oder eine begrenzte Gruppe von Stämmen. Er ist sozusagen ein Spontankönig, spontan von Gott erwählt. Und er kann auch sein Amt nicht vererben. Das ging immer schief, wenn es versucht wurde. Der König ist der Mittler der Tat. Dann gibt es den Priester. Er vermittelt die Gottesbegegnung oder eben im technischen Ausdruck den Kultus. Und dann gibt es den Propheten. Er vermittelt das Wort. Ich führe das gleich noch ein bisschen weiter aus. Der König hat was für eine Aufgabe? Das sehen wir schon beim Richter. Er muss schlichten zwischen den Stämmen, auch zwischen verfeindeten Personen. Er muss nach außen hin retten. Er muss richten. In dem Sinne, dass er Recht spricht. Er muss das Recht durchsetzen. Das ist die Aufgabe des Königs. Er muss auch vor Feinden nach außen schützen, damit im Land Rechtssicherheit herrscht. Der Priester vermittelt etwas anderes. Er vermittelt die Begegnung mit Gott. Dazu muss er im Alten Testament Opfer bringen. Er muss aber auch, das ist eine wichtige Aufgabe des Priesters, das Gesetz, das Israel bekommen hat, verkündigen. Er muss sich auskennen darin und muss antworten können auf die Frage. Typische Frage, etwa in Haggai Kapitel 2, was ist das, wenn ein Priester ein reines Fleisch in seinem Gewandbau trägt, reines Opferfleisch, und es mit Unreinem in Verbindung bringt? Wird das Unreine dann rein? Nein, es wird nicht unrein. Auf solche Fragen musste der Priester Auskunft geben. Er musste also das Gesetz verkündigen, er musste es genau kennen. Aber seine Aufgabe war auch, dass er für das Volk eintreten musste. Das war eine ganz ehrenvolle und schöne Aufgabe, nämlich er konnte den Segen sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Das, was wir kennen aus den Segensworten in unserem Gottesdienst, ist eigentlich der Segen Aarons, der Segen des hohen Priesters. So vertritt der Priester den Menschen vor Gott. Er bringt Opfer dar, damit die Beziehung zu Gott wieder heil wird. Und dann haben wir noch den Propheten. Der Prophet vermittelt Wort Gottes, das ist uns klar. Und was bedeutet das? Es ist breiter im Spektrum, als wir manchmal denken. Wir haben, wenn wir einen kleinen Löffel auf den Tisch legen, sagen wir, das ist ein kleiner Prophet, der deutet darauf hin, es gibt Nachtisch. Also in die Zukunft deutet er. Weil wir das so verinnerlicht haben, ein Prophet weissagt in die Zukunft. Aber zunächst einmal deutet er die jetzige Situation von Gott her. Natürlich dann auch die Zukunft weissagen, die Zukunft des Gerichts, aber auch die Zukunft des Heils. Dann gibt es einen wichtigen Aspekt, der oft übersehen wird. Der Prophet muss auch fürbittend für das Volk Gott gegenüber eintreten. Warum? Er hat ein manchmal schreckliches Wissen über das Gericht Gottes. Und nun tritt er vor Gott für das Volk ein und sagt, kannst du es nicht abkürzen, das Gericht, oder kannst du es nicht sein lassen? Wir sehen richtig manchmal, wie die Propheten verhandeln mit Gott. Aber der Prophet ist vor allem Mittler des Wortes. Er muss das Wort dem Menschen sagen. In dieser Hinsicht vertritt er Gott gegenüber den Menschen. So wie der Priester den Menschen gegenüber Gott vertritt. Jetzt frage ich, warum braucht es Mittlerschaft auf diesen drei Gebieten? Bevor ich in das Einzelne der Texte gehe, möchte ich noch etwas dazu sagen. Die Religionsgeschichte hat das dargestellt. Völker der unterschiedlichsten kulturellen Prägungen haben ihre Mittler. Sie haben danach gesucht und sich nach einem Mittler gesehnt. Das gibt es überall in der Religionsgeschichte, Vermittler des Göttlichen. Bei den einen ist es der Guru, bei den anderen der Voodoo-Priester. Wie auch immer, es gibt einzelne Personen, die behaupten, dass sie vermitteln können zwischen Gott und Menschen. Ich gehe mal diese Bereiche durch, des Propheten, des Königs und des Priesters. Wer vermittelt überall in der Welt göttliches Wort? Da ist man auf alle möglichen Ideen gekommen. Zum Beispiel im alten Griechentum war es oft das Orakel. Es gab Beschwörungen. Oft ist diese Suche nach dem göttlichen Wort ins Abergläubische, in die Wahrsagerei abgerutscht. Der Mensch braucht Orientierung, er braucht das göttliche Wort, auch wenn er es immer wieder verschmäht und nicht hören will. Ich habe mir die Mühe gemacht, alle 22 Bewerbungsreden der Bewerber für den Rat der EKD zu hören. Weil ich dachte, mal gespannt, was die für eine Vision haben, was die Botschaft Gottes für diese Welt ist. Bei einigen habe ich mich gefreut, bei den meisten fand ich es nur schrecklich. Da war die Botschaft, bestand die darin, dass wir den interreligiösen Dialog fördern oder auch, dass Gott so gut wie keine ethischen Forderungen an uns hat und so weiter. Aber klar ist, die Menschen in unserem Land und die Menschen überall suchen nach Orientierung. Sie suchen das göttliche Wort, das wir ihnen nicht vorenthalten dürfen. Auch wenn sie es immer wieder verschmähen und nicht hören wollen. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Es ist ein besonderes Geschenk, wenn Gott sein Wort gibt und damit Orientierung für sein Volk. Wenn Gott sein Wort entzieht, entsteht ein großer geistlicher Hunger. In 1. Samuel 3 bei der Berufungsgeschichte des jungen Samuel heißt es, der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Also es gab Zeiten, in denen Gott wenig geredet hat. Später erfahren wir auch die Gründe, warum. Aber dann sollte Samuel sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann bekommt er eine Botschaft, die eine Gerichtsbotschaft, eine harte Botschaft ist. Aber immerhin, Gott redet wieder. Wenn Gott nicht mehr spricht, dann ist das Gericht da. Ein markanter Vers in Amos 8, Vers 11. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Herr, da sende ich Hunger ins Land. Nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. Also der Hunger nach dem Wort Gottes wird nicht automatisch gestillt. Es kann sein, dass die Zeit verpasst ist, sagt Amos. Also, als erstes, der Prophet ist Mittler des Wortes. Er gibt seinem Volk Orientierung von Gott her. Und nicht anders steht es mit der Gottesbegegnung und der damit verbundenen Sündenvergebung. Also, der Priester, hatten wir gesagt, ist Mittler des Kultus, Mittler der Gottesbegegnung. Durch das Handeln des Priesters kann der Mensch sein Opfer bringen und kann er von Gott die Zusage der Sündenvergebung erhalten. Überall in der Religionsgeschichte drücken Menschen diese Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott aus. Sie bauen Altäre und prachtvolle Heiligtümer. Sie opfern auch das Beste, was sie haben, nur um sich Gott gnädig zu stimmen. Das Opfer ist nichts Besonderes, was für Israel etwa einzigartig wäre, auch Tempel nicht. Aber die Inhalte sind einzigartig. Dazu kommen wir noch. Also Gott schafft im Alten Testament mit der Einrichtung des Priestertums und des Tempels einen Ort in dieser Welt, wo er Menschen begegnen will. Deshalb heißt das, was Luther als Stiftshütte bezeichnet, auch wörtlich Zelt der Begegnung. Ohel Moed heißt Zelt der Begegnung. Da wollte Gott endlich wieder mit seinen Menschen zusammenkommen. Und dann wird auch genau gesagt, der Punkt, wo er mit den Menschen zusammenkommt, das ist der Deckel der Bundeslade, weil an ihnen das Blut gesprengt wird am großen Versöhnungstag, damit diese Generalamnestie für Israel erfolgt und wieder mit Gott im Reinen ist. Israel erlebt diese Nähe Gottes im Tempel als beglückend. Dazu liest man nur mal den Psalm 84. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Aber beim Bundesschluss erlebt Israel diese Nähe Gottes auch als heilig und gefährlich. In 2. Mose 20 wird beschrieben, was dort am Sinai geschah. Das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Hier wird es ganz deutlich gesagt, wie Israel empfindet: Wir brauchen einen Mittler. Rede du zu uns und du kannst uns hier sagen, was Gott will. Aber wenn wir ihn anschauen, wenn wir direkten Kontakt mit Gott haben, das halten wir nicht aus. Ebenso geht es auch mit der Mittlerschaft der Tat, des Rechts. Wie es in der Anarchie ohne diesen Mittler zugeht, erfahren wir etwa im Richterbuch, wo alles drunter und drüber geht. Und das Richterbuch endet mit diesem Vers: In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und ich muss, glaube ich, jetzt nicht Beispiele aufführen aus dem Richterbuch, wie katastrophal anarchisch kaputt die ethische Situation war. Man war sich nie einig. Nur am Schluss war man sich einig, dass man einen Bruderstamm ausrotten wollte. Und das ist einem fast gelungen mit dem Stamm Benjamin. Mittlerschaft der Tat. Das nimmt erst der Richter und dann der König wahr. Es gibt bei allen Menschen eine Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. Darauf antwortet in Israel der König. Wer kann das herbeiführen? In der heidnischen Umwelt schaffen sich die Völker oft diese Mittlerschaft, indem sie den König als göttlich erklären und so eine Gewaltherrschaft legitimieren. Also in Ägypten, der Pharao ist direkt der Abkomme des Sonnengottes Re und so weiter. Und ähnliches in Babylonien. Später im Römischen Reich ließ sich der Kaiser göttliche Verehrung darbringen. Israel bekommt dann von Gott einen König. Und da ist es wichtig, auf die Feinheiten zu achten. Sie wollten einen König, der sie regiert, der so ist wie die Völker ringsum. Die haben einen König, so einen wollen wir auch. Gott sagt, nein, so einen bekommt ihr nicht. Ihr bekommt einen, der sich nicht über euch erheben soll, der auch nicht militärisch aufrüsten soll, der auch nicht einen Riesenharem haben soll, wie das die Könige damals hatten, sondern einen, der das Gesetz Gottes kennt und das Recht liebt. Man lese in dem Zusammenhang nochmal das Königsgesetz in 5. Mose 17, Vers 14 bis 20. Er soll das Gesetz Gottes Tag und Nacht studieren und sich nicht über sein Volk erheben. Also das war die Sünde Israels, dass sie sich einen König erbeten hatten von Gott, der nach dem Muster der Völker vorgeht. Israel soll bei der Wahl des Königs nicht nach diesem Muster verfahren. Also, erster Punkt war, warum gibt es Mittlergestalten in diesen drei Gebieten? Weil ich zutiefst überzeugt bin, dass da Grundbedürfnisse des Menschen abgedeckt sind. Der Mensch braucht das prophetische, das göttliche Wort. Sonst ist er in dieser Welt orientierungslos. Der Mensch braucht aber auch Begegnung mit Gott, der Priester. Sonst darf er sich gar nicht in die Nähe Gottes wagen. Und der Mensch braucht auch die Herrschaft Gottes, den Frieden, den Gott schafft, ein Reich, in dem Gerechtigkeit ist. Und das ist auch eine große Sehnsucht der Menschen heute. Ich komme jetzt auf einen Zwischenpunkt, bevor ich zum Neuen Testament komme. Im Alten Testament gibt es Personen, die Mittlergestalten sind und die alle drei Bereiche abdecken. Also dieses prophetische Amt, das priesterliche und das königliche wahrnehmen. In der Regel ist es aber auf einen der drei Bereiche begrenzt. Manchmal wird die Überschreitung des eigenen Bereiches sogar geahndet. Uzzia möchte als König gern auch als Priester fungieren, tritt einfach in den Tempel und holt sich die Opfergeräte und will ein Opfer darbringen und er wird aussätzig. Hier ist deutlich, er überschreitet seine königliche Aufgabe und will auch noch im Zuge der Ausweitung seiner Machtfülle als Priester fungieren. Oder Saul kann es nicht abwarten, bis Samuel zurück ist und er opfert schnell. Auch das wird ihm höchst angekreidet. Aber es gibt auch Personen, die in allen drei Mittlerämtern wirklich tätig sind. Man könnte sie als Vorabbildungen Jesu bezeichnen. Ich bin sicher, dass solche Personen euch einfallen. Und wir gehen sie einmal durch. Also, Mittlerschaft in allen drei Ämtern. Mose, Samuel und David. Und dann gibt es noch eine Gestalt, die kein damals lebender Mensch war, sondern eine Zukunftsvision, der Gottesknecht bei Jesaja. Bei diesen vier Gestalten will ich das einmal deutlich machen, wieso die in allen drei Ämtern fungieren. Ich aktiviere einfach ein bisschen eure Bibelkenntnis und ich bin ganz sicher, ich brauche das nur zusammenzufassen, es ist bei euch da. Das Mose. Natürlich hat er das königliche Amt, in dem er der Führer des Volkes ist. Er muss es durch die Wüste führen, bis vor die Tore des gelobten Landes. Er übermittelt das Recht Gottes. Er setzt es im Volk durch und er muss auch Recht sprechen. Das geht bis zu seiner eigenen Überforderung. In 2. Mose 18 sehen wir, dass sein Schwiegersohn kommen muss und sagen, Mose, das schaffst du nicht alles. Delegieren, delegieren, weitergeben an die Ältesten. Und so gibt es eine große Zahl von Menschen, die ihm beim Recht sprechen helfen. Also, ich glaube, keine Diskussion. Mose ist der große Führer und als solcher sozusagen eine Vorschattung des königlichen Amtes. Aber er übt auch das priesterliche Amt aus. Er setzt das Priestertum ein. Seinen eigenen Bruder, das aaronitische Priestertum. Er salbt seinen Bruder Aaron zum Priester. Er ist auch der Erste, der im Zelt ist, in der Gegenwart, in der Nähe Gottes. Und ihm werden alle Vorschriften über den Bau des Tempels und der Stiftshütte übermittelt. Also Mose ist im königlichen und im priesterlichen Amt zu Hause, aber auch im prophetischen Amt. Mose übermittelt das entscheidende Wort Gottes für Israel, die 10 Gebote und das Gesetz überhaupt. Es wird gesagt, er ist mehr als ein üblicher Prophet. Nämlich in dem Kapitel, wo seine Schwester sagt, ja Gott, rede du auch zu uns, was ist denn der Mose besonders? Und da muss Gott klarstellen, und er sprach, hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben, im Traum will ich mit ihm reden. Hier wird das übrigens gar nicht besonders hochqualifiziert. Also wenn jemand kommt, ich habe sogar einen Traum und Gott hat mit mir durch Visionen gesprochen, da kann man dem sagen, stopp, 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 das ist nicht das Ultimum, was es gibt. So steht es mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Das heißt, er ist mit meinem ganzen Haus betraut. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er von Mund zu Mund. Er hat wirklich die Worte Gottes kennengelernt. Also Mose als Träger aller dieser drei Ämter. Samuel. Nun, ich fange mal bei dem königlichen Amt an. Samuel ist ebenfalls Führer des Volkes. Er führt es sogar gegen die Philister in die Schlacht. Und zwar bevor der König Saul designiert wurde. Kein anderer hätte das machen können. Die Israeliten waren mächtig unter Druck und so leitet er, führt er das Volk in den Kampf. Er wächst zunächst beim Richter Eli auf, fungiert auch als Richter und zieht in dieser Funktion durch das Land. Es wird ausdrücklich gesagt, dass er von Ort zu Ort zieht und Gerichtsfälle klärt. Aber diese Funktion ließ sich nicht auf seine Söhne vererben. Die haben die Hand aufgehalten und dann wollten sie erst Rechtsspruch ausüben. Sie waren korrupt und deswegen war klar, für Samuel gibt es keinen leiblichen Nachfolger. Das priesterliche Amt, denken wir, passt sicherlich direkt zu Samuel, denn er wächst in der Stiftshütte auf. Er trägt auch Priesterkleidung, es wird ausdrücklich das Ephod genannt, diesen Priesterschurz. Er führt Opferhandlungen durch, führt Opferfeste durch. Denken wir an die Berufung des Saul. Er kam in den Ort, um ein Opferfest durchzuführen. Also bei Samuel auch das priesterliche Amt. Das prophetische Amt ist ganz deutlich. Das wird ja bei seiner Berufung eingeführt. Von Anfang an ist er Übermittler der göttlichen Botschaft gegenüber Eli, als das prophetische Wort in Israel eben noch selten war. Samuel tritt vor Gott mit seinem Wissen als Fürbitter ein. Ich hatte gesagt, dass der dritte Aspekt oder ein wichtiger Aspekt des Propheten ist, mit seinem Wissen wieder vor Gott zu treten und für das Volk einzutreten. Das tut Samuel. Und deswegen lesen wir daraus einen Abschnitt aus 1. Samuel 12. Israel hatte sich einen König erbeten, die Motive waren nicht rein, aber trotzdem ist Gott darauf eingegangen, hat ihnen einen König gegeben. Und dann heißt es, das ganze Volk sagte zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Denn zu all unseren Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu erbitten. Samuel aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht retten können, weil sie nichtig sind. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Also wenn Samuel jetzt die Sache leid gehabt hätte und gesagt, also mit euch, da kann man nicht in den Krieg ziehen. Ihr denkt doch immer nur an eure eigenen Dinge. Und ich will nicht mehr euer Prophet sein. Nein, das wäre eine Sünde. Er will weiter für sie bitten und sie den guten und richtigen Weg lehren. Also Samuel, dass das fürbittende Eintreten zum Wesen des Propheten gehört, wissen wir schon von Abraham, den wir nicht besonders als Propheten bezeichnen würden. Wer käme darauf, wenn ich bitten würde, die Propheten des Alten Testaments aufzuzählen, wer käme darauf, Abraham zu nennen? Aber genau das tut die Genesis. In 1. Mose 20,7 heißt es von ihm: Und nun gibt die Frau des Mannes zurück, als er die Sarah als Schwester ausgegeben hatte. Denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Prophet und Fürbitte. Er tritt ja auch für seinen Neffen Lot ein. Das Verhandeln mit Gott ist genau ein Zeichen dieser Fürbitte, die Abraham für Lot tut. Er versucht mit seinem Wissen vom Gericht Gottes vor Gott in die Bresche zu springen. Auch in anderen Situationen sehen wir fürbittende Propheten. Amos und Jeremia erhalten sogar ein Stoppzeichen, damit sie aufhören zu beten, weil das Gericht beschlossene Sache ist. David. Na, da kommen wir natürlich sofort drauf. Er tritt für das königliche Amt. Er ist der Gesalbte, der Maschiach, der Messias, der gesalbte König. Er ist in der Hauptsache der erwählte König. Er führt sein Volk, denkt mir an die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, aber er ist auch der oberste Richter. Das war zugleich ein bisschen seine Schwachstelle. Auch er war überfordert. Und diese Scharte hat sein Sohn Absalom ausgenutzt. Das heißt sogar, er stahl das Herz des Volkes Israel und sagte, wenn jemand kam zum Thron, zum Königshof mit einem Streitfall und wollte natürlich, dass der König Recht spricht, er kam dann und sagte, ach weißt du, der hat echt keine Zeit, sich wirklich um dich zu kümmern, ich mach das mal. Und so wollte er sich die Königswürde erschleichen. Aber David ist der erwählte König. Man kann jetzt noch sagen, in ihm ruht auch dann die messianische Weissagung, die ihm der Prophet Nathan in 2. Samuel 7 sagt, dass es nicht mangeln wird an Thronfolgern und dass er in einer besonderen Beziehung zu Gott steht. Deswegen sind die Menschen zur Zeit Jesu auch so gespannt. Wo ist der Davidide? Wo ist der Sohn Davids? Und selbst der Blinde ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. David, oh Wunder, vielleicht ist uns das nicht so präsent, können wir auch in priesterlicher Funktion sehen. Es ist ihm wichtig, er holt die Bundeslade nach Jerusalem. Er hat dort ein priesterliches Ephod an und er opfert beim Hereinholen der Lade, 2. Samuel 6. Dann noch etwas, eine kleine Bemerkung. Als er Hunger hat, tut er etwas, was sonst nur die Priester dürfen, nämlich von den Schaubroten essen. David ist auch Prophet. Sein prophetisches Amt kennen wir durch die wunderbaren Gebete und Lieder in der Bibel, die Psalmen, die er zu einem sehr großen Teil geschrieben hat. Ich meine, es sind 73, die ihm zugeschrieben werden. An seinem Lebensende bekennt er in 2. Samuel 23, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen, der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. Hier sehen wir ihn als Mittler des Wortes Gottes. So, nun kommen wir noch zu dieser einen Gestalt, die es im Alten Testament beim Propheten Jesaja gibt, nämlich den leidenden und königlichen und priesterlichen Gottesknecht. Wir kennen ihn meist als den leidenden Gottesknecht. Aber ich will sie einmal alle in dieser Reihenfolge bringen. Der königliche Knecht, das sogenannte erste Knecht Jahwe-Lied, sagt, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Eine große Berufung, die weit über Israel hinausgeht. Es wird sogar gesagt, es soll nicht beschränkt sein auf Israel, sondern bis zu den Nationen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das war ein Herold, der normalerweise vor einem König herging und ankündigte, jetzt kommt der große König, jetzt kommt der Kaiser. Aber das tat Jesus nicht. Und von seiner Königsherrschaft wird gesagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hier wird schon angekündigt, dass der göttliche Knecht zwar eine weltweite Berufung hat und dass er Recht aufrichten wird, aber dass er anders mit den Menschen umgeht. Nicht mit Brutalität, nicht mit Gewalt. Und den einzelnen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Wir sehen hier schon einen sehr weiten Blick. Weiter als über das Königtum, auch weiter als über das irdische Leben Jesu hinaus. Nun, so kennen wir ihn besser. Der Gottesknecht bei Jesaja ist auch der priesterliche Knecht. Er ist Opfer und Priester zugleich. Als Opfer kennen wir ihn aus Jesaja 53. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Israel hat bis heute Probleme, diesen Text einzuordnen. Man kann sich mit einem Juden darüber gut unterhalten. Gewöhnlich landet man entweder bei einem anderen Propheten, etwa bei Jeremia, der auch sehr viel leiden musste, oder man sieht das Kollektiv für das Volk, das den Holocaust durchlitten hat. Aber wenn wir den Text ganz genau sehen, wird hier von einem Wir und einem Er geredet. Es kann nicht das Volk kollektiv sein, denn er leidet ja für das Volk. Wir sehen ihn nicht nur als Opfer, sondern auch als Priester. Wie sich viele über dich entsetzt haben, heißt es am Anfang dieses Liedes, fängt ja in 52 an, geht bis Kapitel 53. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes. und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Was ist das? Wir wissen aus dem Alten Testament, dass das ein priesterlicher Reinigungsritus ist, dass er gegen das Volk hin sprengen muss. Und Hesekiel 36 weissagt, dass Gott einmal, wenn er sein Heil schenkt, das ganze Volk besprengen wird, von seiner Sünde reinigen wird und dann ihm den neuen Geist, einen neuen Geist eingeben wird. Ja, der Gottesknecht bei Jesaja. Aber es gibt ihn auch als den prophetischen Knecht. Wenn man weiterliest in Jesaja, Kapitel 49, da heißt es, der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Was ist die Waffe? Die Waffe ist der Mund. Der Mund wie ein scharfes Schwert. Und er selbst ist wie ein Pfeil Gottes. Um das zu können, muss der Prophet nur auf Gott hören können. Jesaja 50, der Herr, Jahwe, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, durch ein Wort zu richten. Mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das ist ein Ausspruch des Knechtes Jahwes. Wir sehen also auch in dieser Voraussagung Jesajas, es wird ein königlicher Auftrag sein, nämlich das Recht bis an die Enden der Welt hinauszuführen. Es wird ein priesterlicher sein, wo das Opfer gleichzeitig der Priester ist, das unschuldige Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und der Priester, der die Besprengung vollzieht als Reinigungshandlung. Und schließlich, er ist die Waffe Gottes, nämlich durch sein Reden, durch seinen Mund und durch sein Ohr, das zunächst gehört hat, was Gott sagen will. Eine Gestalt will ich noch anführen, die für zwei dieser Ämter wichtig ist. 1. Mose 14 berichtet von Melchisedek, Priester Gottes des Höchsten, und König von Salem. Wir wissen aus den Psalmen, dass Salem der poetische Name für Jerusalem ist. Diese Gestalt ist wichtig, weil sie erstmals eine Verbindung von Priestertum und Königtum darstellt. Ich komme gleich nochmal darauf. Also Melchisedek ist Priester und König zugleich. Dabei ist der Psalm 110 von Bedeutung. Im Vers 4 heißt es, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Du, nämlich dem Messias, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Darauf wird der Hebräerbrief weitgehend aufbauen. Die Frage ist nämlich, wie kann man dem Judentum gegenüber davon reden, dass Jesus Priester ist? Der Schreiber des Hebräerbriefes hatte es mit jungen Gläubigen zu tun, die oft in dieser Situation standen, dass Juden kamen, ja gut, ihr habt euren Jesus, aber wir haben den Tempel, wir haben das Priestertum, wir haben die Priester, wir haben die Sündenvergebung, wir haben den großen Versöhnungstag. Was wollt ihr denn schon sagen? Und hier ist der Hebräerbrief, ich muss immer wieder sagen, einfach genial. Darauf kommen wir gleich. Wenn wir so das Alte Testament verfolgen in diesen drei Mittlerämtern, das Königtum in seiner Entwicklung, das Prophetentum, mit seinen Kämpfen zwischen falschen und echten Propheten. Das Priestertum mit seinem angemaßten und auch ja mit seinem unglaublich oft flapsigen und auch unehrbietigen Umgang mit dem Heiligen. Denken wir an die Söhne Elis, die als Priester fungierten, was mit denen los war. Das war ihnen völlig egal, dass sie es hier mit dem Heiligen zu tun hatten. Und das konnte nicht gut gehen. Bei den Propheten ebenfalls. Bei den Propheten gibt es einige, aber eben einige, die aber keine Anerkennung fanden. Und nur einige Propheten blieben über die Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und Judas und der Wegführung hinaus. Die Mehrzahl sind alles falsche Propheten, Hunderte, die sich am Hof durchsetzen konnten, die dem König genau das weissagten, was er hören wollte, die ihm aber nicht die Orientierung gaben. Allein unter diesem Aspekt mal das Alte Testament zu sehen, ist richtig spannend. Man schaue sich mal die Auseinandersetzung zwischen Elia und dem Micha ben Jimla an, der von Ahab gebeten wird, Heil zu sagen. Und er will erst nicht. Dann sagt er einfach, ja, ja, du wirst schon gewinnen. Und Ahab glaubt ihm das nicht. Jetzt sag doch mal ehrlich. Ja, und dann sagt er, ich sehe das Volk wie Schafe ohne Hirten zerstreut. Das wollte dann Ahab auch nicht hören. Und ist dann doch in Krieg gezogen. Und genau ist das passiert. Oder Jeremia, wie er mit dem Zedekia, einem falschen Propheten, kämpft, richtig. Allein das einmal von vorne bis hinten durchzugehen, lohnte sich. Am Ende des Alten Testaments, bei einem Exilspropheten, nämlich Hesekiel, da steht es in Kapitel 22, Vers 30, die Suche Gottes nach einem Mittler. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss trat, damit ich es nicht verheerte. Aber ich fand keinen. Gott hat einen Mittler gesucht. Man sieht richtig den Kampf, den inneren Kampf, den Gott ausfechten muss, um seinem Volk wieder nahe zu kommen, um einen Mittler zu haben, der für das Volk in der Fürbitte eintritt, aber er fand keinen. Ja, so sieht das Scheitern der Mittlergestalten in Israel aus. Bei den Königen können wir das in Hesekiel, Jeremia, Jesaja überall nachlesen. Hesekiel schreibt ein ganzes Kapitel über die falschen Hirten. Hirte war damals eine Bezeichnung für den König. Die Großkönige nannten sich Hirte der Völker, also die babylonischen und so weiter. Und Hesekiel schreibt dieses Kapitel über die Hirten, die sich selbst weiden. Es herrscht Rechtlosigkeit im Land. Die Hirten denken nur an sich, die Könige saugen alles aus dem Volk heraus. Es wird besonders von einem der letzten Könige durch Jeremia genannt, nämlich Joachim. Große Bauvorhaben, aber zieht alles aus der Bevölkerung heraus. Rechtlosigkeit. Jesaja 7 heißt es schon, da geht Jesaja zu dem König Ahas und sagt, glaubt ihr nicht, das heißt, macht ihr euch nicht fest bei Gott, so bleibt ihr nicht. Die Könige scheitern. Sie suchen nur sich selbst. Sie suchen auch Bündnisse mit anderen, aber sie suchen nicht Gott, die Abhängigkeit von Gott. Und so muss Jesaja sagen, wenn du dich jetzt mit den Assyrern verbündest oder vielleicht mit den Ägyptern, du wirst nicht bleiben als Haus Davids, als Königshaus. Dann, wie sieht es mit den Priestern aus? Der letzte Prophet Maleachi klagt über die Priester. In Maleachi 1, Vers 6 wird so ein Dialog mit Gott geführt. Ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Die sind ja eh lahm und krank, also kann man sie auch opfern. Und es war ausdrücklich gesagt, für Gott nur das Beste. Und so kommt am Ende des Alten Testaments auch das Priestertum zu seinem Ende, weil sie nicht mehr wissen, was es bedeutet, mit dem Heiligen umzugehen. Und wie ist mit den Propheten? Erst nach der Katastrophe erkannte Israel, dass es immer wieder den falschen Propheten gefolgt ist. Die uns heute bekannten Propheten waren damals eine Minderheit. Klagelieder bringt das zum Beispiel zum Ausdruck. Die Klagelieder sind eine Reaktion auf das zerstörte Jerusalem. Zeitnah. Und sie sagen, deine Propheten schauten dir Trug und Tünche. Sie deckten deine Schuld nicht auf, dein Geschick zu wenden, sondern sie schauten dir Aussprüche zu Lüge und Verführung. Oder in Kapitel 4, wegen der Verfehlungen ihrer Propheten, wegen der Sünden ihrer Priester, die in ihrer Mitte das Blut der Gerechten vergossen haben. Jeremia setzt sich besonders mit den falschen Propheten aus und er sagt, Kapitel 23, 21, ich habe die Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Das ganze Kapitel setzt sich mit den falschen Propheten auseinander. So könnte man sagen, das Alte Testament endet mit einer offenen Frage. Wie ist es mit den Mittlern Israels? Wie ist es mit dem König? Den gibt es schon lange nicht mehr am Ende des Alten Testaments. Wie ist es mit den Priestern, die nicht mehr wissen, wofür sie da ist? Und die Propheten, die falsch geweissagt haben. So ist das Alte Testament in sich eine offene Frage. Ihr bricht etwas ab. Zur Zeit Jesu war man sich bewusst, Maleachi ist der letzte Prophet, deswegen haben auch die Schreiber zwischen den Testamenten, die sogenannten Apokryphen, nicht den Anspruch, Wort Gottes zu sein, auch im Judentum damals nicht. Jedenfalls im pharisäischen Judentum. Und sie sagen, seit Maleachi schweigen die Propheten. Gott schweigt. Und die Priester, ja, sie haben sich unter den Sadduzäern zu der herrschenden Clique gemausert, die aber nur Kompromisse schließt. Wir wissen das aus dem Neuen Testament, wie sehr die Priester auf Gewinnmaximierung aus sind. Deswegen Jesus und die Tempelreinigung, wie er gewaltsam dort eingreift. So, was machen wir jetzt damit, mit dem, was ich euch jetzt gesagt habe? Ich habe ja gesagt, Jesus ist das Ziel des Ganzen. Und das ist mein Wunsch für heute Abend, dass ihr hinterher ein Stück mehr wisst, was wir an Jesus haben und ein Stück mehr Freude aufkommt. Wir gehen jetzt ins Neue Testament das wird nicht mehr so lange sein wie das Alte Testament. Aber einige dieser anderen Enden muss ich euch unbedingt aufzeigen. Was ist mit dem Neuen Testament? Es zeigt unseren Herrn in der Erfüllung dieser drei Berufungen. Wir können an vielen Stellen sehen, wie der Herr als der wahre König Israels, als der Hohepriester und der Prophet beschrieben wird. Paulus sagt in 1. Timotheus 2,5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Hebräer 8, nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist. So, und hier würde ich euch am liebsten mit dem Neuen Testament nach Hause schicken, tue ich aber noch nicht ganz, denn es ist wirklich spannend, die Evangelien zu lesen. Welchen Aspekt Jesu machen sie deutlich? Den prophetischen, den Priester, spricht er davon, dass er zum Lösegeld gekommen ist? Oder als König, und was für ein König ist er? Spannend. So sehr wie die Leute gefragt haben damals, müssen wir eigentlich auch immer wieder an das Neue Testament gehen. Jesus ist der Prophet. Nun, Jesus sagt nicht nur das Wort Gottes wie die Propheten, er ist das Wort. Er ist sogar das letzte Wort. Hebräer 1 sagt, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Der Sohn ist das letzte Reden Gottes am Ende der Tage. Oder Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Auftreten Jesu wird von seinen Zuhörern dahingehend ausgelegt, dass er ein Prophet sei. Zunächst ist Jesus ja ein Rabbi und kein Prophet, ein Schriftausleger. So ist er aufgetreten. Aber die Leute merken, er redet gewaltig, nicht wie die Schriftgelehrten, das ist was anderes. Aber auch der Titel Prophet kann für ihn nicht genügen. Wie die Propheten hat er neue Erkenntnis des göttlichen Willens verkündigt, aber Jesus war mehr als ein Prophet. Nie hat er wie die Propheten seine Vollmacht von einer Berufung abgeleitet. Nie sich mit dem Botenspruch, so spricht der Herr, ausgewiesen. Jesus kann sagen, ich aber sage euch. Das ist was ganz anderes. Er hat eine eigene Autorität. Der Prophet hatte immer die von Gott abgeleitete Autorität, konnte sagen, so spricht der Herr. Jesus sagt, ich aber sage euch. Matthäus 12 heißt es, mehr als Jona, als Prophet Jona ist hier. Viele Propheten und Gerechte haben es begehrt zu sehen, was ihr anschaut und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Lukas 7,16 heißt es, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Aber es gab auch Kritiker. Es gab Pharisäer, die seine Fähigkeit, Gottes Wort zu übermitteln, in Frage gestellt. Da ist zum Beispiel dieser Pharisäer Simon. Und er lädt ein und Jesus gibt sich mit der ethisch nicht ganz astreinen Frau ab. Und dann sagt der Simon, oder denkt, er sagt es nicht, wenn er ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine Frau ist. Jesus holt ihn sich herbei und sagt, ich habe gemerkt, was du gedacht hast. Und damit erweist er sich als Prophet, er durchschaut seine Gedanken. Schon Johannes der Täufer war mehr als einer der Propheten, Matthäus 11. Aber auch er ist überholt Jesus gegenüber, weil er noch zur alten Zeit gehört. Der Unterschied, wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes angebrochen, mit seiner Person. Er verkündigt es nicht nur, wie etwa Johannes der Täufer. Beim Propheten ist das anders. Sein Wort hat Gültigkeit, auch wenn der Prophet stirbt, ohne den Propheten selbst. Bei Jesus ist die Person und sein Wort untrennbar verbunden. Jesus sagt nicht nur das Wort, er ist das Wort. Deswegen haben seine Worte auch eine völlig neue messianische Vollmacht. Jesus ordnet sich im Gleichnis von den Weingärtnern ja in die Reihe der Propheten ein, als ihre letzte Spitze. Einer der Arbeiter kommt oder einer der Gesandten des Weinbergsbesitzers kommt und zuletzt kommt der Sohn. Zuerst töten sie die Knechte, die Propheten, dann zuletzt töten sie den Sohn. Die Propheten haben geweissagt und hingewiesen auf Jesus. Aber Jesus konnte sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also, ich fasse nochmal zusammen. Jesus als Prophet, er ist das Wort. In ihm haben wir die letzte Orientierung, die wir brauchen, weil er das letzte Wort ist. Nicht wie die Mormonen glauben, dass danach nochmal eine Schrift und nochmal ein Engel gekommen ist. Nein, er ist das letzte Wort Gottes. Jesus hat auch das priesterliche Amt. Auf die Idee, Jesus mit einer priesterlichen Vorstellung zu verbinden, kam zu seinen Lebzeiten keiner. Ist uns das klar? Der Grund wird in Hebräer 7, Vers 14 genannt, denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Moses nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Wir wissen, der Priester kommt aus dem Stamm Levi, genauer dann aus der Sippe Aarons, und jemand, der aus dem Stamm Juda kommt, wie der Vater Jesu und somit juristisch gesprochen Jesus auch, der kann kein Priester sein. Völlig klar. Keiner der Jünger kam auf die Idee. Jesus selbst macht zwar einige Andeutungen von seinem Tod, dass sein Tod ein stellvertretender sein werde, also dass er ein Opfer sein werde. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein Werk hat die Rettung der Menschen zum Ziel, die Wiederherstellung dieser Gemeinschaft mit Gott, Begegnung mit Gott vermitteln. Das war ja der Auftrag des Priesters. Und das war auch das Ziel des priesterlichen Handelns im Alten Testament. Nun, wie kommt man im Neuen Testament weiter? Jesaja 53 war die Grundlage für das Verständnis des Kreuzestodes Jesu als eines Sühnopfers. Philippus benutzt Jesaja 53 als typischen Missionstext, um dem Kämmerer zu erklären, was die Bedeutung des Todes Jesu ist. Denn der sagt, von wem sagt der Text das? Diese Frage, von wem sagt er das? Von sich oder von einem anderen? Die ist bis heute im Judentum offen, wie ich das schon eben ausgeführt habe. Aber Philippus kann hier sagen, ja, das ist Jesu, und erklärt ihm die Bedeutung des Todes Jesu. Eine andere Vorstellung ist die des Passahlamms. Johannes der Täufer sagt schon in Johannes 1, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und in 1. Korinther 5, 7 bekennt Paulus, auch unser Passahlamm ist geschlachtet worden, Christus. Gut, dabei wären wir jetzt bei Jesus als dem Opfer. Aber wie steht es mit dem Priester? Und hier kommt der Hebräerbrief ins Spiel. Er gibt den stärksten Entwurf einer Christologie im Sinne des Priestertums. Jesus ist hoher Priester, sagt der Hebräerbrief. Wie kann er das sagen? Viele der jungen Christen, mit denen der Schreiber zu tun hatte, scheinen dem Priestertum im Judentum nachzutrauern. Dem großartigen Tempeldienst mit den angestellten mächtigen Sänger, Chören, dann dem Opferkult. Da sagt der Schreiber des Hohen Priesters, ich weiß viel mehr. Von Jesus gibt es viel mehr zu sagen. Schaut mal, Melchisedek. Melchisedek und Psalm 110, Vers 4 bilden die Brücke, denn Psalm 110 redet vom Messias, also von dem erwarteten König Israels. Schon Abraham hat ihm den Zehnten gegeben und wurde von ihm gesegnet. Eine feine Beobachtung, die der Hebräerbrief mitbringt. Er sagt, der Abraham hat ihn anerkannt als Priester. Er hat ihm nämlich den Zehnten gegeben. Den Zehnten gibt man am Heiligtum ab. Und der hat seines Priesteramtes gewaltet und hat den Abraham gesegnet. Das ist, was der Priester tut. Also ist das vom Abraham abstammende levitische Priestertum, das ja viel später kommt, diesem Melchisedek eigentlich unterlegen. Aber es geht noch weiter. Jesus ist sogar mehr als ein menschlicher hoher Priester. So führt der Hebräerbrief aus. Er muss ihn nicht erst für sich selbst opfern. Das war der Anfang des Rituals im alten Israel. Der Priester musste für sich selbst opfern, damit hier nicht ein sündhafter Mensch meint, Mittler sein zu können zwischen Gott und den Menschen. Das musste Jesus nicht. Er ist ohne Sünde. So ist Jesus Priester und Opfer zugleich, Hebräer 9. Er bringt ein ein für alle Mal, nicht jedes Jahr wiederholungsbedürftiges, sondern ein für alle Mal geschehenes, vollkommenes Opfer. Und wenn man es genau betrachtet, das Blut von Böcken und Stieren konnte nur vorläufig Sünden wegnehmen. Der Opfertod Jesu und sein Blut dagegen ein für alle Mal. Und so heißt es, Jesus tritt nun als Priester, als hoher Priester, ständig beim Vater für uns ein. Deshalb heißt es Hebräer 7, kann er auch alle retten, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Das, was punktuell im Alten Testament war, dass sich der Priester vor Gott einsetzte für das Volk mit dem Opferblut und dann hoffte man, jetzt hat Gott vergeben. Jesus ist ein für allemal das Opfer und hat eine große Versöhnung erbracht. Wie der Priester am großen Versöhnungstag den Weg ins Allerheiligste beschreitet, so hat Jesus durch seinen Opfergang am Kreuz den Weg ins innere Heiligtum bei Gott beschritten. Das ist ein für das Judentum überraschender Gedanke. Nun ist Jesus der hohe Priester seines Volkes. Unglaublich. Ihr merkt, ich komme zum Schluss. Über das Prophetische und das Priesterliche habe ich schon gesprochen. Wie sieht es denn mit dem königlichen Amt Jesu aus? Es steht wenig im Vordergrund, obwohl Jesus ja mit dem Satz seine Verkündigung beginnt. Das Reich Gottes ist mit mir nah herbeigekommen. Es gibt sogar das Messias-Geheimnis. Es liegt Jesus sogar so viel daran, und vor allem Markus berichtet das Messias-Geheimnis, dass diese König, dass sie nicht missverstanden wird als einen antirömischen Kampf durch einen Aufstand, ähnlich wie es die Zeloten versuchten und immer wieder Gruppen in Israel. Nein. mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er noch. Deswegen schreibt dann Pilatus dieses Inri, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Und als die Juden sagen, schreibt das nicht, ne? Wir haben keinen anderen König. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als wäre das sozusagen der Gipfel der Ironie. Jetzt hängt da euer König. Das ganze Leben Jesu steht scheinbar im Widerspruch zu seinem königlichen Handeln. Die Geburt, wir wissen wo und wie, die seinen Namen ihn nicht an, heißt es in Johannes 1. Sein Lebensstil, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, des Menschen Sohn hat nicht, wohin er sein Haupt legen könnte. Also das ist nicht gerade ein königlicher Lebensstil und sein Tod ist der eines Schwerverbrechers. Und so deklamieren die Juden auch noch ihre Ablehnung gegen Jesu, indem sie rufen, laut rufen, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Ein Satz, den sie sonst nie aussprechen würden, aber so, weil sie etwas erreichen wollten, rufen sie diesen Satz. Aber wir wissen, Jesus setzt die Herrschaft Gottes anders als weltliche Machthaber durch. Das Recht Gottes anders als ein menschlicher König es tun würde. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus, er posaunt seine Herrschaft nicht heraus. Matthäus 12, 20. Jesus muss in einem ersten Schritt, das ist seine Mission in seinem irdischen Leben, er muss die Herrschaft Gottes durchsetzen, indem er die Macht der Sünde bricht, bevor er die Herrschaft antreten kann. Wir sehen in Hebräer 7, Hebräer 2, wie es heißt, noch ist ihm nicht alles unterworfen. Wir sehen es noch nicht. Die Herrschaft Jesu soll aber jetzt schon wenigstens in seiner Gemeinde sichtbar sein. Und da werden wir herausgefordert. Wir sind eine Gemeinschaft der Befreiten. In unserem Leben gibt es schon den Sieg Christi über Sünde, über Gebundenheiten, über Mächte aller Art. In unserem Leben soll er sich schon als der König erweisen. Sünde ist nicht im Fahrplan, sondern Sünde ist ein Unfall. Dafür ist er da. Dafür tritt er vor uns ein. Aber die Norm ist, dass er in uns herrscht. In seinem Reich herrschen Friede und Gerechtigkeit. Ja, in der Gemeinde ist das jetzt schon ansatzweise sichtbar. Paulus sagt, denn das Reich Gottes ist nicht Materialismus, nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist kein Hirngespinst, was Paulus jetzt hier sagt. Er meint das wirklich. Ihr, bei denen das Reich Gottes angefangen hat zu wirken, ihr dürft das jetzt schon erleben. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Er ist der König aller Könige und Herr aller Herren, sagt Paulus in 1. Timotheus 6. Er wird sichtbar wiederkommen als der Menschensohn und Weltenrichter. Jesus hat immer vom Menschensohn gesprochen. Dabei hat er genau das angekündigt. Menschensohn heißt nicht etwa Mensch, sondern Menschensohn heißt die Gestalt aus Daniel 7, die zu dem Alten an Tagen kommt und die, natürlich für Gott gesprochen, und die, der von Gott die Autorität, die ganze Welt zu richten bekommt. Er ist der Menschensohn, Weltenrichter. Als Jesus das sagt in seinem Verhör, da ist es geschehen, da ist der Prozess zu Ende. Er sagt, ihr werdet den Menschensohn kommen sehen, auf den Wolken, als Richter, so wie Daniel 7. Da sagen die hohen Priester und so weiter, wir haben alles gehört. Wir müssen nichts mehr hören. Zerreißt seine Kleider. Jetzt wird das Urteil gefällt. Jesus wird sichtbar wiederkommen als der Menschensohn und Weltenrichter. Also es gibt ja viele Überlegungen, was bedeutet das tausendjährige Reich? Für mich macht es einen Sinn. Hier will Jesus schon zeigen auf dieser Erde, wie die Weltherrschaft Gottes aussieht, wenn der Teufel gebunden ist und wenn Gerechtigkeit da ist. Ich komme zu meiner allerletzten Folie. Die Väter und Mütter unserer Gemeindebewegung hatten vor allen Dingen ein Motto. Alles in Christo haben sie das genannt. Wir haben alles in Christus. Das war das Schlüsselwort. Ich glaube, wir müssen neu darüber nachdenken. Es ist alles, was wir brauchen, in ihm. In ihm ist Orientierung. Er ist das Wort Gottes. In ihm ist Sündenvergebung. Er ist der hohe Priester schlechthin, der Mitleid hat mit uns und der uns vertritt. Und er ist der König, der einmal sein Reich aufrichten wird und es jetzt schon in uns will. Deswegen mache ich auch dieses wunderbare Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, wo es zum Schluss heißt, oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Darum sollte es heute Abend gehen, dass wir merken, welche Fülle auf Jesus zuläuft und welche Fülle wir als Gläubige in Jesus haben. Im 1. Petrus heißt es, und das ist mein Schlusssatz, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seht zu, dass er nicht verdunkelt wird. Freut euch an ihm jeden Tag. Kommt zu ihm, denn er vertritt euch. Was brauchen wir mehr?
Hast du auch noch hier, lieber Hartwig. Ganz herzlichen Dank für deine großen Linien und wirklich so schön zu sehen. Nimm ruhig einen Schluck Wasser jetzt.
Ah, ja.
Jetzt verdient.